Wir dürfen als nächsten Vortragenden begrüßen aus der Universitätsklinik für Urologie den Professor Seitz. Er wird sprechen über Hyperkalziurie und Nephrolithiasis bei primärem Hyperparathyroidismus.
Ja, herzlichen Dank, Herr Professor Niederle, sehr geehrte Vorsitzende, liebe Kollegen und Kolleginnen, verehrte Gäste. Ich spreche über den urologischen Aspekt der Hypokalzerie beim primären Hyperparathyroidismus. Zunächst einmal gibt es eine Vielzahl von kalziumhaltigen Steinen. Hier eine Auswahl einiger Ursachen und ein Ausschnitt aus dem Algorithmus, aus den Leitlinien. Insgesamt ist aber der größte Anteil der kalziumhaltigen Steine idiopathisch, nämlich über 70%. Ist auch der häufigste Stein, denn 85% der Steine bei Patienten hier in unseren geografischen Breiten bestehen oder sind kalziumhaltig oder aus Calciumoxalat bestehend. Der primäre Hyperparathyroidismus in der Urologie, in der Urolithiasis, ist relativ selten, aber relevant. In urologischen Steinzentren haben bis zu 5% der rezidivierenden Steinpatienten einen primären Hyperparathyroidismus, wenn er denn untersucht wird. Insbesondere trifft dies eben auf rezidivierende Steinbildner zu. Also es ist schon eine relevante Situation. Es haben schon vor Diagnostik des Hyperparathyroidismus oder auch zur Indikationsstellung zur operativen Therapie gehört die Aktivität oder die Symptomatik. Dazu gehört natürlich auch der Nachweis von Steinen. Die werden in der Routineuntersuchung im Ultraschall relativ häufig gefunden, aber eben auch relativ häufig übersehen, da die CT-Diagnostik natürlich der genaueste Nachweis ist. Hier ist ein Beispiel aus dem oberen Bild, ein Nierenbeckenstein, im unteren Bild ein Harnleiterstein. Auch als nicht geübter sieht man sofort diesen weißen Fleck. Das ist ein ungefähr 5 mm großer Nieren- oder Harnleiterstein. Die sind also sehr einfach zu sehen, bis zu 1 mm Fragmente können eigentlich recht sicher dargestellt werden. Das gelingt im Ultraschall nicht. Der Harnleiterstein kann im Ultraschall in der Regel nicht dargestellt werden und bei Steinen unter 5 mm Größe ist die Detektionswahrscheinlichkeit irgendwo bei 50%. Also CT-Diagnostik spielt hier eine große Rolle und stellt auch die Standarddiagnostik bei uns auf der Urologie dar. Der primäre Hyperpara oder überhaupt das Parathormon ist irgendwie doch noch ein blinder Fleck in der Urologie. Jeder kennt es zwar, jeder Facharzt für Urologie weiß um die Pathogenese, aber das ist ja hier Daten, recht rezente Daten aus den USA. Entsprechende Daten aus Europa, Deutschland oder Österreich gibt es nicht. Aber hier hat sich gezeigt, dass von über 2000 Steinpatienten bei 17% eine Hyperkalzämie vorgelegen hat und 28% einer Parathormonbestimmung zugeführt wurden. Aber Urologen bestimmten nur bei 9% der Hyperkalzämie-Patienten das Parathormon. Und man muss auch berücksichtigen, dass Urologen aber in 93% der Fälle das Calcium bestimmen. Also dieser Wert liegt vor. Aber trotzdem werden die Patienten dann doch nicht weiter zur Parathormonbestimmung oder zum entsprechenden Spezialisten weitergeschickt. Und das ist sicherlich ein Manko. Und ich denke, das sind nun Daten aus Übersee, aber ich denke, dass die Zahlen wahrscheinlich nicht sehr viel anders bei uns sein werden. Das ist reine Spekulation im Moment. Wie können wir diese Verbesserung oder eine Verbesserung dieses Zuweisungsverhaltens erreichen? Natürlich durch die Nutzung von Leitlinien. Wir wissen auch, dass diese nicht ausreichend genutzt werden, stehen aber jedem zur Verfügung. Durch die Einführung von Warnhinweisen in elektronischen Krankenaktensystemen beispielsweise, wobei Hyperkalzämie, vielleicht auch rezidivierender Stein, ein Hinweis aufleuchtet, dass hier vielleicht eine Parathormonbestimmung oder eine Transferierung sinnvoll wäre. Eben standardisierte Versorgungspfade, eine interdisziplinäre Zusammenarbeit. Das sind, glaube ich, wichtige Dinge, die man durchführen sollte, um das Zuweisungsverhalten zu verbessern. Wann sollte der Urologe an einen primären Hyperpara denken? Eben bei familiärer Belastung, Hyperkalziurie, Hyperkalzämie, Osteoporose, aber auch Knochenschmerzen. Das sind natürlich alles Faktoren, wir haben es vorher gehört, die irgendwie hellhörig machen sollten. Bei uns werden die Patienten natürlich in der Regel durch die kalziumhaltigen Steine vorstellig. Steinrezidive sind natürlich ein wichtiger Faktor und wir haben innerhalb von 7 Jahren ca. 50% aller Steinpatienten haben Rezidive. Also das ist doch ein recht hoher Prozentsatz, bei dem man zumindest daran denken sollte. Hier ist ein Ultraschallbeispiel einer Nephrokalzinose, so ausgeprägt sieht man das natürlich selten, aber auch ein solches Bild kann verschiedene Ursachen haben, kann auch eine renaltubuläre Azidose sein, Markschwammniere, es gibt verschiedene Ursachen, aber eben auch ein primärer Hyperparathyroidismus. Also die Kalziumwerte, Phosphat, Kalzium im Harn und auch das Parathormon sollten uns dazu bringen, dann den Patienten auch zu einem entsprechenden Spezialisten zuzuweisen. Das Urolithiasis-Risiko vor der Parathyroidektomie ist bereits vorhanden. Das ist so ähnlich wie bei den Knochenfrakturen, die, glaube ich, auch schon bis zu 10 Jahre vorher dann langsam gehäuft auftreten. So ist das auch bei den Steinen. Es ist eine dänische Registerstudie, die gezeigt hat, dass bei nahezu 300 operativ bestätigten primären Hyperparathyroidismus-Patienten 25% der Fälle bereits eine Urolithiasis hatten. Also das sind doch recht hohe Zahlen. Dieser rote Balken symbolisiert den Operationszeitpunkt der Parathyroidektomie und in diesem Bereich sehen wir einen Anstieg der Steine, der dann am ehesten nach Diagnosestellung und entsprechend eventuell vorheriger Therapie leicht abfällt. Wenn wir jetzt einen Nierenstein haben und wir haben einen primären Hyperparathyroidismus, was sollten wir hier in welcher Reihenfolge behandeln? Die Bilder oben rechts sieht man fluoreszierend ein Nebenschilddrüsenkörperchen und oben links sieht man einmal eine Steinbergung mit einem Körbchen, intraoperatives Bild. Ich denke, man muss individuell natürlich vorgehen. Generell würde ich wahrscheinlich die Empfehlung abgeben, wenn eine Obstruktion vorliegt, wenn der Patient eine Infektion hat, wenn er Schmerzen hat, also wenn er symptomatisch ist, dann würde ich die Steintherapie vorziehen, weil diese Situation sich auch sehr schnell exazerbieren kann. Und dann anschließend die elektive Parathyroidektomie. Habe ich einen symptomatischen primären Hyperparathyroidismus, dann geht der sicherlich vor und das Steinrezidivrisiko sinkt auch danach. Denn habe ich einen asymptomatischen Stein, macht es nichts, hier etwas abzuwarten. Und da spielen in der Regel auch Wochen oder ein paar Monate in der Regel keine Zeit. Der Patient wird ja eh überwacht. Also sollte hier die Parathyroidektomie vorgehen und dann die elektive Steintherapie durchgeführt werden. Was wir manchmal in der Klinik sehen, sind, dass nicht nur dieser Algorithmus hier zum Tragen kommt, sondern auch die OP-Kapazitäten. Teilweise müssen uns Patienten mehrere Monate auf eine definitive Steintherapie warten. In der Chirurgie ist es teilweise auch ähnlich, dass es nicht immer OP zur Verfügung stehen. Von daher muss man das natürlich dann abwägen gegeneinander. Aber ich denke, das ist ein sinnvoller Algorithmus. Was sind denn nun Indikationen für eine Steintherapie? Also wenn ich von einer elektiven Steintherapie spreche, dann meine ich im Grunde dies. Das heißt, wenn wir symptomatische Steine haben, soll der natürlich zur Therapie gehen. Habe ich eine Obstruktion des Harntrakts oder habe ich eine Einzelniere, ist das natürlich auch eine dringlichere Indikation. Die Einzelniere nicht per se, weil die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass er symptomatisch wird. Aber wenn er es dann wird, sind die Folgen einfach relevanter. Infizierte Steine natürlich, weil die ein schnelles Wachstum auch innerhalb von Wochen zeigen können und natürlich auch den Patienten einer gewissen Gefahr aussetzen. Die Steingröße, wenn ich einen Stein habe von, ich sage, bis 6 mm, hat eine relativ hohe spontane Abgangswahrscheinlichkeit im Harnleiter. Steine über 15 mm Größe im Nierenbecken beispielsweise gehen mit einer erhöhten Morbidität und Komplikationswahrscheinlichkeit, aber auch sogar Mortalität im höheren Alter über 80, wenn die nicht therapiert werden, potenziell einher. Dann gibt es natürlich berufliche, soziale Gründe, Busfahrer, Piloten oder auch Patientenwunsch, die dazu führen, dass man sich zu einer Steinentfernung entschließt. Das Video auf der rechten Seite zeigt einen Calcium-Oxalat-Stein, der gerade mit einem Laser aufgearbeitet und zerstäubt wird. Ganz kurz, bei größeren Steinen führen wir eine perkutane Nierensteinentfernung durch. Ja. Man sieht auf dem Bild, wie die Nadel rechts in das Nierenbecken eingeht. Ich möchte es nur ganz kurz illustrieren, damit man weiß, wie so eine Operation vonstatten geht. Da wird die Nadel eingeführt unter fluoroskopischer und Radio- und Ultraschallkontrolle. Dann wird der Stein, hier der Blick ins Nierenbecken über ein Nephroskop, aufgearbeitet, abgesaugt, zerkleinert. Das ist eine recht unblutige Geschichte und der Stein kann eigentlich minimal invasiv in der Regel gut entfernt werden. Das sind alles Bilder von einem Live-Surgery-Event, den wir bei uns an der Klinik letztes Jahr durchgeführt haben. Das ist ein Beispiel für eine flexible Uretero-Renoskopie, wo der Stein mit dem Laser aufgearbeitet wird. Durch den Harnleiter, er wird zerstaubt, man sieht nur kleine Partikel unter 50 Mikrometer im Mitteldurchmesser und der Patient ist steinfrei. Nach der Nebenschilddrüsenentfernung ist das Steinrisiko nicht null. Es fällt ab, nach 10 Jahren ist es ungefähr vergleichbar mit einer Kontrollgruppe, aber bis dahin ist die Steinbildungsrate doch noch etwas erhöht. Was sollten Urologen, Urologinnen wissen? Kalziumkontrollen bei Steinpatienten. Das Parathormon sollte bei Hyperkalzämie oder Steinrezidiv oder Untersteinrezidiv bestimmt werden. Und eine interdisziplinäre Zusammenarbeit mit den Nephrologen, Chirurgen, Endokrinologen, wie auch immer, ist sicherlich sehr wertvoll. Und eine individuelle Therapieplanung sollte durchgeführt werden. Mandel war nur der Anfang. Die Reise geht weiter. Der primäre Hyperpara bleibt relevant und das auch noch nach 100 Jahren. Steine sind oft der erste Hinweis darauf, aber auch der erste Fehler schon, wenn man nämlich nicht dem nachgeht und es weiter untersucht. Und Urologen spielen somit auch eine Schlüsselrolle in der Früherkennung. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, vielen Dank. Gibt es jetzt Fragen aus dem Auditorium?
Ist der Stein als Erstsymptom beim primären Hyperparathyroidismus eine relevante Prozentzahl?
Ja, also ungefähr, ich würde sagen, je nachdem 2-5% der Patienten mit einem Kalziumstein und einer innerurologischen Klinik, das variiert natürlich, bei denen findet man einen primären Hyperparathyroidismus. Ja. Also und andersrum, bis zu 20%, bis zu 25%, je nach Studie, der Patienten mit einem primären Hyperpara haben auch Steine, bei denen findet man auch Steine. Ja, mit einem jährlichen Anstieg von 4-7%, wenn es unbehandelt ist.
Gibt es sozusagen ein Parathormon-Cut-Off, wenn, bei dem das Steinrisiko besonders ansteigt? Oder ist es vielleicht ein Subset von Hyperpara-Patienten, die neben ihrer endokrinologischen Situation auch noch ein anderes Steinrisiko haben, das sich dann addiert?
Das Steinrisiko, der Stein ist ja generell irgendwo ein Ergebnis einer multisymptomatischen Situation. Es sind Gefäßerkrankungen, Stoffwechselerkrankungen und so weiter. Deswegen ist das schwierig so festzulegen. Ja. Irgendwo steigt es, aber ein Cut-off ist mir nicht bekannt. Ich glaube nicht, dass es den gibt. Es bekommt ja auch nicht jeder einen Stein. Ja, es bekommt dann der eine auf beiden Seiten der Stein, der eine kriegt ein Rezidiv, der andere kriegt keins. Es ist einfach so multifaktoriell. Ja, ich glaube, das ist die Problematik und es hängt nicht allein am primären Hyperpara oder am Parathormon.
Gut, wenn es keine weiteren Fragen gibt, bedanken wir uns noch
für den Vortrag. Danke schön.